Literatur.
Literradio. Literradio live von der Frankfurter Buchmesse 9. bis 13. Oktober 2013. Auf der Bühne von Literradio am Stand der IG Autorinnen und Autoren darf ich nun Robert Kleindienst begrüßen.
Schönen guten Tag, hallo.
Robert, dein jüngstes Buch, Nicht im Traum, erschienen bei Laurin. Vorweg, es hat mir ausgezeichnet gefallen. Es ist nicht ganz einfach, darüber zu sprechen, ohne schon zu viel zu verraten.
Ja, das ist, glaube ich, eines der Probleme bei diesem Buch. Wenn man quasi auf dieses Buch näher eingeht, verrät man natürlich eine sehr wichtige Passage, die zentral ist für den ganzen Roman und die den Roman vielleicht auch wieder kippt. Aber ich denke mir, es ist trotzdem möglich, ansatzweise auf diese Passage einzugehen und sie zu umschreiben.
Beginnen wir mal bei der Hauptperson. Simon Selander ist ein Mensch in einer Situation, in dem ihm das Leben zu entgleiten droht.
Genau, Selander ist eine Person, der seine Frau verloren hat, der in einer Schneelandschaft wandert, die quasi die bildliche Welt dieses Verlustes darstellt in diesem Roman, der immer wieder in dieser Kälte unterwegs ist, sich in dieser Kälte aber gleichzeitig auch geborgen fühlt. Sie gibt ihm eine gewisse Nähe. Und Selander verliert sich aber gleichzeitig auch in gewissen Tagträumen. Er lebt in einer Stadt, die in diesem Roman, die ich versucht habe, sehr dicht zu beschreiben, die aber gleichzeitig auch sehr viele Gefahren birgt für Simon Selander.
Ich möchte gar nicht sagen, dass er an Grenzen kommt, vielmehr schwebt er zunehmend im luftleeren Raum. Ich habe den Eindruck, er verliert den Boden unter den Füßen. Es kehrt sich das Unterste zu Oberst und es beginnen die Bezüge zu verschwimmen.
Genau, das ist auch ein Aspekt, auch dass diese Träume, die er immer wieder hat, in diesem Roman beschrieben werden, teilweise auch zu Albträumen ausarten. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, die ich beschrieben habe, wo Selander nach der Arbeit über einen Friedhof geht und er sieht dann eine Frau vor sich gehen, also immer wieder diese Frauengestalt, die ihm auftaucht in dem Roman. Er geht dieser Frau dann nach, die steigt in eine Gruft, geht immer tiefer und tiefer und tiefer runter. Er geht ihr nach, in der Hoffnung, diese Frau irgendwie erreichen zu können, und irgendwann merkt er dann doch, er findet sie nicht, er kann sie nicht greifen. Diese Frau ist einfach vorhanden, aber sie ist nicht mehr greifbar.
Es kommt auch ein Buch vor, das rätselhafterweise vorm Haus gefunden wird, obwohl es eigentlich ganz woanders sein sollte.
Genau, dieses Buch geht vielleicht nicht ganz genau darauf ein, weil es doch wieder eine zentrale Stelle oder eine Schlüsselstelle ist für diesen Roman. Aber das Buch wird im weiteren Verlauf ja dann auch beschrieben im Roman und führt Selander dann eigentlich zu einer gewissen Erkenntnis, die sein Leben auch wieder umkrempelt.
Sein Alltag gerät zunehmend aus den Fugen, auch beruflich bekommt er dann Schwierigkeiten, wird in den Keller versetzt.
Genau, es geht quasi auch beruflich mit ihm ein wenig bergab. Vielleicht nur kurz zur Erklärung, Selander arbeitet in einer Bibliothek, er ist quasi in der Aushilfe oder Ausgabestelle tätig und wird dann runterversetzt in diese Buchaushebungsstelle, sprich in einen Raum, in dem es kein Tageslicht gibt, der eigentlich auch das spiegelt oder widerspiegelt, worin sich Selanders Träume und worin sich sein Leben befindet. Also es ist irgendwie ein sehr düsterer Raum natürlich, ein sehr bedrückender Raum, und er fühlt sich auch dementsprechend unwohl in dieser Gruft, in der er dann arbeiten muss.
Und gerade an der Stelle, als ich begann zu überlegen, ob ich jetzt das Scheitern eines völligen Losers erlebe oder den heroischen Kampf eines Alltagshelden, bekommt das Ganze insofern Kontur, als man erstmals erfährt den Grund dieser Situation, nämlich den Tod seiner Frau, um die er sich sehr aufopfernd gekümmert hat.
Ja, dieser Verlust der Frau, der prägt in diesem ganzen Roman. Also es ist irgendwie auch diese Unmöglichkeit, eine Person, die man so geliebt hat, zu erreichen, zu ihr zurückzukehren, ist es einfach unmöglich. Und Selander schwebt ihm in dieser Zwischenwelt. Einerseits ist diese Frau, mit der er doch eine lange und auch glückliche Zeit verbracht hat, sie schwebt immer vor ihm, sie ist irgendwie gewissermaßen fast greifbar, aber gleichzeitig dieser letzte Punkt, das Greifbare, das fehlt. Das ist einfach dieses Ding der Unmöglichkeit. Und Selander schwebt ihm in dieser Zwischenwelt, also in dieser Welt der Erinnerung an seine Frau und gleichzeitig in dieser Realitätswelt, in dieser Bewusstseinwerdung eben, dass diese Frau nicht mehr erreichbar ist.
An dieser Stelle merkt man dann, dass man gerade ein sehr tiefes, intensives Stück Trauerarbeit miterlebt. Vielleicht wäre das eine gute Stelle für eine kleine Leseprobe. Ich glaube, du hast den Anfang vorbereitet.
Genau, ich starte mit dem ersten Kapitel, mit dem Titel Das gestohlene Buch. Im Erwachen fühlte sich Seelander derart matt und ausgelaugt, als wäre die ganze Nacht eine Straßenwalze über seinen Körper gefahren und hätte ihn zu einem Stück Schmerz gepresst. Vorsichtig legte er seine Finger, seine Zehen, streckte nach und nach alle Glieder durch, blickte auf die Uhr, schloss die Augen und fiel noch einmal in einen unruhigen Schlaf. Als der Wecker zum wiederholten Mal läutete, drehte er sich auf den Rücken und starrte an die Decke. Verbissen versuchte er, sich an den Traum zu erinnern, konnte ihn aber nur noch bruchstückhaft rekonstruieren. Er war als Verbrecher durch die Stadt gehetzt worden und fand sich plötzlich in einer Wüste mit weißgrauem Sand wieder. Dann stand ein Mann vor ihm, dessen Gesicht gänzlich weiß war und der seinen Blick nicht von ihm ließ. Er schrie den Mann an, wollte ihn wegstoßen, als er merkte, dass sein Gegenüber nichts als Luft war, eine Fata Morgana, durch die er hindurchlief ins Grau der Wüste. Stundenlang irrte er in der sengenden Hitze herum, bevor sich der Himmel verdüsterte und ein Schneesturm aufkam, der ihm zuerst die Sicht, dann den Atem nahm und in jenem Moment, als er entfernt eine Frauengestalt zu sehen glaubte, gänzlich mit Schnee bedeckte. Er öffnete das Fenster, schloss es aber gleich wieder, da der Tiefdruck Rauch von den Dächern in die Wohnung drückte. Ihn fröstelte. Tagsüber war es jetzt noch zu warm, um einzuheizen, aber früh morgens und abends hatte es bereits eine unangenehme Kälte, trotz der dicken Mauern seiner Altstadtwohnung. Er zog seine Jogginghose und das T-Shirt aus, schlüpfte in Hemd und Hose und strich sich zwei Brote für die Mittagspause. Dann nahm er einen polierten Apfel vom Tisch, den er bereits am Vortag für das Frühstück zurechtgelegt hatte, und bereitete Schwarztee zu, den er vorsichtig in die Thermoskanne goss. Ein Blick auf den Wandkalender erinnerte ihn an den Namenstag seiner Mutter. Er notierte sich auf einen Zettel Blumen und steckte ihn in seine Geldtasche. Vom oberen Stockwerk drang der Lärm einer Geige und er war froh, bereits wach zu sein, denn allzu oft weckte ihn der Geiger so früh am Morgen, dass er noch tief im Schlaf lag und, sobald er die ersten Töne vernommen hatte, nicht mehr einschlafen konnte aus Ärger über die unsanften Weckgeräusche. Jeden Morgen begann der Geiger mit demselben Ritual, spielte Töne aufwärts und abwärts, auf und abwärts, auf und abwärts, bis Seelan das Blut in Wallung geriet, sein Herz hörbar pochte und er schließlich hellwach war vor innerem Aufruhr. Bei diesem Lärm war es unmöglich, sich entspannt im Bett durchzustrecken und seine Träume zu ordnen. Denn er war der Traumtöter schlechthin, stammte vom Teufel in Person und dieser Teufel strich über die Seiten wie ein hämischer Kobold, dessen Lebenssinn einzig darin zu bestehen schien, die Träume aller Menschen in seiner nächsten Umgebung nicht nur zu zerstören, sondern vielmehr unwiederbringlich zu vernichten. Und das Schlimmste war damit noch nicht getan, denn die auf alle Aufwärmübungen folgenden Stücke wurden wie eine Litanei gespielt und Seelander kannte sie mittlerweile so gut, dass sie ihn in seinen Tag und manchmal bis in die Träume hinein verfolgten. Er wusste nicht, was den Geiger dazu trieb, allmorgendlich dieselben Stücke zu spielen. Ebenso wenig wusste er, welches Recht er sich herausnahm, die Ohren der Menschen mit seiner Musik derart zu foltern. Manchmal spielte er mit dem Gedanken, nachts, wenn alles ruhig war im Haus und er wie so oft nicht schlafen konnte, über die Treppen hinaufzusteigen in den oberen Stock und die Tür des Geigers aufzuschließen, leise, damit er bloß nichts hörte und auch niemand anderer im Haus, sich dann an die Geige heranzuschleichen, sie zu packen und dem Teufel in Person so lange auf den Kopf, sie aufzuheben und den Geiger in einem fast übermenschlichen Krafttakt zwischen Korpus und Saiten zu spannen, um seine eigene Variation der Ode an die Freude darauf zu spielen. Aber er wusste, dass er dazu nicht fähig war. Zu keiner derartigen Tat und zu keiner Ode, nicht ein einziges Requiem hätte er zustande gebracht. Lieber ertrug er die tagtäglichen Schreckenstöne, als so sehr aus sich herauszutreten, dass er es später bereut hätte. Er griff nach der Geldbörse, steckte sie in seine Tasche und zog sich den Mantel über. Adieu, Vergewaltiger meiner Ohren, rief er dem Geiger im Stillen zu, als er seine Schuhe anzog. Dann drehte er den Schlüssel um und stellte erschrocken fest, dass die Eingangstür nicht abgesperrt war.
Weshalb diese Eingangstür nicht abgesperrt war, erfährt man ebenfalls im Verlauf des Buches, aber das wollen wir vielleicht offen lassen.
Das ist, glaube ich, ein Thema, das kann man offen lassen. Es ist auch nicht ganz so wichtig vielleicht, dann irgendwie das jetzt gleich aufzulösen.
Hingegen, der Geiger ist eine ganz wichtige Figur.
Der Geiger kommt eigentlich im Roman immer wieder vor, ist eine sehr zentrale Figur, wobei jetzt auch vielleicht gesagt werden soll, dass gegen Ende des Romans auch wieder in einem gewissen Sinn vielleicht verraten wird, welche Funktion dieser Geiger übernimmt, beziehungsweise wo dieser Geiger eigentlich herkommt mit seiner Musik. Hat auch wieder mit der Frau zu tun vom Seelander.
Während das zentrale Thema, das eigentliche, auf das das Buch und die Geschichte zusteuert, förmlich, ich würde mal sagen in Spiralform, den Mittelpunkt zustreben, eigentlich die Sterbehilfe ist.
Genau, also diese Spiralform, die jetzt angesprochen wurde, man könnte sie als eine Spirale nach unten definieren vielleicht. Gleichzeitig ist natürlich diese Spiralform irgendwie an einem gewissen Ende angelangt, ab dem Punkt, wo eben die Frau von Seelander nicht mehr lebt. Und Seelander trägt einen gewissen Teil dazu bei, hat mit seiner Frau, das wird im Roman auch immer wieder angesprochen, sehr intensive Gespräche über den Tod geführt, zu einer Zeit, wo es seiner Frau stellenweise auch wieder besser ging bei der Krebserkrankung. Krebs kann ja mitunter in sehr starken Schüben auftreten, wo es dann wieder Besserungsphasen gibt. Und diese angesprochene Sterbehilfe ist natürlich ein sehr, sehr relevantes Thema für den ganzen Roman, die auch sehr viel wiederum erklärt mit diesen Träumen, die bei Seelander auftreten, mit dieser weißen Landschaft. Das ist irgendwie auch ein Gefühl bei Seelander, das ihn nicht loslässt. Eben diese Frau, die auch immer wieder einerseits aus Liebe präsent ist, andererseits eben mit diesem Thema Sterbehilfe. Kommt sie immer wieder vor in dem Roman.
Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Das Thema Sterbehilfe hat sich durch den Roman eigentlich ergeben, nachdem es ja um eine Krebserkrankung, also in diesem Fall um eine sehr aggressive Form von Darmkrebs geht, die bei Seelanders Frau aufgetreten ist. Und es gibt ja bei vielen Menschen, die eine derartig starke Krebserkrankung haben, dann oft diese Überlegung, eben in Form von Sterbehilfe aus dem Leben zu scheiden. Und das war für mich einfach ein sehr relevantes Thema, auch eben für die Bezugsperson oder für den Mann von Helen, eben von dieser Person, wie Seelander damit umgeht eben. Also wo sind seine Grenzen quasi als Partner, wo kann er der Frau helfen, wo kann er quasi auch entgegenkommen, was das Leben oder das Ableben betrifft. Und deswegen war das für mich eben ein ganz zentrales Thema bei dieser Krebserkrankung, die auftritt. Es ist einfach, die Sterbehilfe ist für mich einfach ein Thema, das man hier auch nicht ausklammern kann und soll.
Also es war gar nicht die Grundidee, jetzt ein Buch über die Sterbehilfe zu schreiben?
Nein, die Grundidee war eigentlich dieser Zugang, wie nähert man sich dieser Krebserkrankung, diesem Abschied, diesem Verlust eines Menschen, eines sehr geliebten Menschen an. Und in deren Folge ist eben dann das Thema Sterbehilfe bei mir auch aufgekommen. Also das war eigentlich am Anfang beim Schreiben des Romans nicht in der Form präsent.
Du hast mir im Vorgespräch kurz erläutert, dass du im Rahmen deines Zivildienstes in der Richtung Kontakte gehabt hast.
Genau, also es ist ja in Österreich quasi jetzt verboten, aktive Sterbehilfe zu leisten. Gleichzeitig gibt es in Österreich Möglichkeiten, Menschen, die eben dem Tod schon sehr nahe stehen, also beispielsweise in Seniorenheimen, Menschen, die bettlägerig sind, die über Sonden ernährt werden, denen quasi den Abschied zu erleichtern, indem man die Ernährungszufuhr über die Sonde abstellt, sie dann quasi nur noch mit Flüssigkeit eine Zeit lang am Leben hält. Also das ist quasi diese legale Form der Sterbehilfe, die bei uns möglich ist, die aber trotzdem in einem gewissen Grenzbereich auch angesiedelt ist.
Ich glaube, in der Schweiz gibt es eine Vereinigung, die sich zum Ziel gesetzt hat, also Menschen, die noch mobil genug sind, um sich dorthin zu begeben, um das Mittel selbst einzunehmen und die auch geistig nachgewiesenermaßen nicht beeinträchtigt sind.
Genau. Es gibt in der Schweiz diese Organisation, ich weiß nicht, ob das als Verein geführt wird, wo es quasi auch möglich ist, für Menschen beispielsweise aus Österreich in die Schweiz zu reisen und dort Sterbehilfe zu beantragen. Aber ich glaube, relevant ist eben, dass man vorher im Testament oder dass man auf den Geisteszustand quasi auch geprüft wird. Das heißt, man muss bei vollem Bewusstsein ein Dokument unterschreiben und ja, dann wird alles Weitere in die Wege geleitet.
Wie stehst du persönlich dazu, wenn ich dich fragen darf?
Ambivalent. Also ich sehe die Sterbehilfe unter zwei Gesichtspunkten. Es gibt einerseits eben diese Sterbehilfe bei todkranken Menschen, die ich in einem gewissen Sinn befürworten kann. Gleichzeitig sehe ich aber auch gewisse Lücken bei Sterbehilfe. Es hat jetzt gerade vor kurzem einen Fall gegeben in Belgien, wo ein schwer depressiver Mann oder Frau, also nach einer Geschlechtsumwandlung, ich weiß nicht, was der letzte Geschlechtszustand war in diesem Sinn, über Sterbehilfe quasi aus dem Leben geschieden ist. Und das ist für mich dann doch wieder ein Bereich, wo ich mir schon die Frage stellen muss, ist das ein sinnvoller Weg, quasi Menschen mit einer psychischen oder mit einer schweren psychischen Erkrankung, wie immer einer Depression, ich glaube, der Mann war um die 50, mit Sterbehilfe quasi zu unterstützen.
Ist gerade in unseren deutschsprachigen Ländern auch ein sehr schwer belastetes Thema.
Natürlich, das ist eben der nächste Punkt, eben dieses sehr eigenartige Wort Euthanasie, dass man ja doch... Ja, der schöne Tod sozusagen, eigentlich ein schlimmes Wort in einem gewissen Sinn. Und natürlich schwingt bei uns immer die Geschichte mit, also die doch noch sehr nahe Vergangenheit, Spiegelgrund, Schlagwort und Umgang damals mit Menschen, die eben umgebracht worden sind. Das waren ja eindeutig Morde, das war in dem Sinn keine Sterbehilfe, so wie wir das heute definieren. Da sind einfach Menschen umgebracht worden. Also das ist dann doch wieder ein... Aber natürlich, es schwingt mit, also bei dem Thema. Gerade bei Menschen, die eben nicht schwerst erkrankt sind, irgendwie an einer Krebserkrankung oder die mit 90 Jahren im Bett liegen und quasi nur noch über eine Sonde ernährt werden und sich eigentlich wünschen, sterben zu können, aber das vielleicht in dieser Form nicht mehr können. Das ist einfach für mich ganz ein anderer Aspekt wieder der Sterbehilfe.
Ich vermute, dass mein Vater, wenn es Sterbehilfe in Österreich legal gäbe, wahrscheinlich so 2-3 Monate vor seinem tatsächlichen Tode sie in Anspruch genommen hätte.
Ja.
Und zwar gar nicht so sehr, weil er Schmerzen gehabt hätte, das fallweise auch, sondern weil er keinen Sinn mehr darin erblickt hat. Er war an einem Punkt angelangt, wo er eigentlich das, was ihm im Leben und im Leben Spaß gemacht hat, nicht mehr tun konnte und auch keine Perspektive hatte, dass sich das bessert. Und ich hätte das durchaus verstanden.
Ich glaube, es gibt eben diese Bereiche, wo man als nahestehender Angehöriger, so wie es bei mir auch der Simon Seelander mit seiner Frau durchlebt, eben, wo man das dann doch verstehen kann und wo man an einen Punkt ankommt, wo man sagt, man kann es auch befürworten und unterschreiben quasi, diese Sterbehilfe. Und, ja. Aber wie gesagt, es gibt eben für mich gewisse Grenzbereiche, wo ich jetzt kein Vertreter von Sterbehilfe bin, also wo ich dann doch eher... Beispielsweise bei diesem Mann aus Belgien, wo ich sage, es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, den noch in psychologische Betreuung zu geben oder den in einer anderen Form zu unterstützen. Beziehungsweise hat natürlich dieser Mensch auch vielleicht die Möglichkeit, sich selbst das Leben zu nehmen.
Also. Ein heikles Thema, wie man es auch dreht und wendet. Deswegen finde ich es auch sehr wichtig, darüber zu sprechen und auch Bücher darüber zu schreiben. Wie die Geschichte in deinem Buch ausgeht, wollen wir jetzt nicht verraten.
Ist auch besser so, es ist ein offenes Ende in diesem Sinn. Aber wie gesagt, das Ende des Romans kippt diesen ganzen Roman und vielleicht neigt die Leserin oder der Leser dazu, den Roman nochmal von vorne zu lesen unter diesem anderen Aspekt, den man am Schluss erfährt.
Du bist ein junger Autor, es ist nicht deine erste Publikation, selbstverständlich. Du hast gemessen an deinen jungen Jahren schon eine ganz ansehnliche Liste an Preisen eingeheimst.
Ja, vielleicht kann man das Wort jung auch relativieren. Also ich bin ja nicht mehr der jüngste Autor in diesem Sinn. Jung ist man mit 18 vielleicht. Gibt es einige Beispiele in der Literaturszene, die wirklich jung sind. Aber natürlich sind einige ganz schöne Preise dabei, die ich aber wirklich auch zum Teil als junger in diesem Sinn erhalten habe.
Du hast mir vorher verraten, du bist heuer das erste Mal in Frankfurt auf der Buchmesse. Beinahe hätte ich jetzt Leipzig gesagt, aber gerade habe ich es mir noch verkniffen.
Genau, es ist mein erstes Mal hier auf der Frankfurter Buchmesse. Ich kenne zwar Frankfurt war schon einige Male hier, aber die Buchmesse ist für mich eine Novität.
Und wie ist der Eindruck von der Novität?
Es ist voll, es ist laut, es ist sehr viel los. Es ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe und wie es mir von Kolleginnen und Kollegen eigentlich schon erzählt oder weitererzählt worden ist. Also es ist eigentlich ein Geschiebe und Gedränge hier. Aber, ja.
Magst du das oder ist dir das zu viel?
Mir ist es zu viel. Also ich bin ja eher jemand, der gerne im Stillen arbeitet und sich eher im Stillen bewegt. Und von dem her bin ich jemand, der derartige Aufläufe eher meidet.
Mir geht es da ähnlich. Also ich fühle mich in dieser kleinen, aber doch irgendwo weiten Welt der IG-Autorinnen und Autoren durchaus wohl. Und was hier geschieht und was ich hier mitbekomme, ist für meine Auffassungsgabe durchaus genug.
Wobei diese Kohle der IG-Autorinnen und Autoren natürlich eine gewisse Ruhekohle ist. So gesehen ist das wieder ganz, ganz positiv zu betrachten.
Selbstverständlich. Wir haben da hinten auch dieses fast sakristeiartige.
Genau, diesen Leseraum, der abgeschieden ist. Und ja, ich glaube, hier kann man sich ganz gut aufhalten auf der Buchmesse.
Ja, dann hoffe ich, dass du noch einen schönen Aufenthalt auf dem Stand der IG-Autorinnen und Autoren und auf der Buchmesse im Allgemeinen hast.
Danke. Danke für das Gespräch.
Robert Kleindienst war mein Gast. Nicht im Traum heißt das Buch, erschienen bei Laurin.
Literatur.
Literradio.
Literradio, live von der Frankfurter Buchmesse, 9. bis 13. Oktober 2013. Detailinfos, Programm und Livestream auf www.literadio.org und eher zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.